السلام عليكم und willkommen zu Salam und Kalam. Mein Name ist Omar Al-Attar und in jeder Folge teile ich Lehren und Weisheiten aus Koran und Sunna, die mir dabei helfen, die Herausforderungen der Dunya besser zu bewältigen. Niemand von uns ist von Schicksalsschlägen ausgenommen, aber das, was immer untergeht, sind die schweren mentalen Folgen. Der Umgang damit ist besonders unter Muslimen sehr unterschiedlich. Manchmal sehr gut und manchmal sehr schlecht. Heute bin ich im Gespräch mit meinem guten Freund Sedin, mit dem ich über einige Schicksalsschläge von uns beiden spreche und wie wir beide damit umgegangen sind, wie wir das Thema mentale Gesundheit unter Muslimen wahrgenommen haben und wie der Islam uns hier am meisten Heilung verschaffte. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sedin, mein Bruder, alles gut?
Alaikum salam wa rahmatullah.
Um meinen Bruder Sedin kurz vorzustellen, ich habe ihn vor einigen Jahren kennengelernt als einen relativ verrückten Typen eigentlich, aber mit dem Herz auf dem rechten Fleck. Und Alhamdulillah, er hat durch Assoziation mit ein paar Freunden von uns und natürlich gehöre ich auch dazu, ein bisschen mehr zum Islam gefunden. Alhamdulillah, seitdem sind wir sehr gute Freunde und der ist mein Mann in München. Wenn ich immer hier vorbeischaue, dann besteht er immer darauf, dass ich bei ihm übernachte. Und wir haben einiges durchgemacht eigentlich in diesen Jahren. Also jetzt nicht unbedingt gemeinsam, aber separat. Sachen, über die man halt normalerweise als Muslim oder unter Muslimen nicht so oft hört. Aber ja, stell dich aber vielleicht den Leuten nur ganz kurz vor, Mann.
Ja, was soll ich sagen? Ich bin Sedin, bin geboren und wohne in München. Meine Eltern kommen aus Bosnien. Bin 26 Jahre alt und unterstütze heute auch mal mit dem Podcast.
Bevor wir jetzt auch zu den ganzen Sachen kommen, würde mich vielleicht interessieren, wie du so das Thema mentale Gesundheit grundsätzlich so aufgefasst hast, so Downphasen. Weil ich glaube, deine Beziehung oder dein Bezug zu dem Thema hat sich irgendwie die letzten 3-4 Jahre komplett geändert im Vergleich zu deiner Einstellung dazu früher.
Ja, safe. Ich mach's mal kurz und knapp. Ich hatte einen Tumor im Fuß. Ich bin 2 Jahre mit einem dicken Fuß durch die Gegend gelaufen, habe gearbeitet auf der Baustelle, ich habe mich selbstständig gemacht. Ich habe einfach nicht die Zeit gefunden für meine Gesundheit und bin dann irgendwann nach 2 Jahren zur Notaufnahme gegangen. Und ich habe dann Witze mit dem Arzt gemacht, dass er mir lieber sagen soll, dass ich sterbe, als dass er mir den Fuß abhackt. Ich war Leistungssportler, dann dachte ich mir so, wenn ich keinen Fuß habe, will ich auch gar nicht leben. Und nach dem Röntgen musste ich ein CT machen und dann hat sich irgendwie rausgestellt, dass es ein Tumor ist. Mhm. Und in dieser Sekunde habe ich gleich meine Meinung geändert. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Du kannst entscheiden, wo, hack ihn da ab, hack beide ab, ich will atmen. So, krass. In einer Sekunde ändert sich das.
Aber du warst ja kein Leistungssportler zu dem Zeitpunkt.
Zu dem Zeitpunkt nicht. Da habe ich schon 3-4 Jahre lang aufgehört mit dem Leistungssport, aber es ist ja immer noch in mir. Und man musste sich irgendwann im Leben entscheiden, okay, setze ich jetzt alles auf eine Karte und versuche Fußballer zu werden. Ich mache jetzt nicht diese Filme wie 99% der Männer, die sagen, ach, die Verletzung, jetzt wäre ich bei Real Madrid, die ist das hin und her. Ich habe es einfach nicht geschafft, ich will keine Ausreden suchen.
Ja.
Aber ich musste mich irgendwann entscheiden, okay, arbeite ich, unterstütze ich meine Eltern oder bin ich irgendwie eine Last für meine Eltern, die meine Fußballschuhe finanzieren müssen. Und ich habe mich halt für den sicheren Weg entschieden.
Bruder, kannst du es glauben? Ich habe mich eigentlich über solche Leute lustig gemacht.
Wie mich?
Na, so Leute, die mit Sachen nicht klarkommen. Also Leute, die so sagen, hey, ich habe Depressionen, ich habe dies, ich habe das, ich habe das. Nicht, ich habe mich so lustig über sie gemacht, aber ich habe es nicht ernst genommen, weißt du?
Bist du selber mal sowas
ähnliches? Oder schau, ich sagte, ich habe mir immer so gedacht, Habibi, was soll das heißen, du kommst nicht drauf klar? Oder, das Leben ist so positiv. Ich kann mich noch urgut erinnern. Meine Schwestern hat das so genervt, weil ich die ganze Zeit, ich war so in meinem, es gab so eine Zeit, da war ich so voll in meinem positiven Mindset-Film. So, du musst positiv sein, dieses toxische Positive sein. So, wenn jemand so irgendwie anzeigt, hey, du bist jetzt nicht voll drinnen oder du zeigst mal eine Downphase, warum zeigst du eine Downphase?
Ja.
Was bist du für einer?
Aber das habe ich sogar gespürt bei dir, gell?
Was denn?
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich habe irgendwas zu dir gesagt, irgendwas, was mir zu dem Zeitpunkt auf dem Herzen lag, da hast du geantwortet, und das ist kein Witz, da hast du geantwortet, Bro, du kriegst safe kein Mitleid von mir. Oder irgendwie sowas hast du geantwortet.
Wirklich?
Ja, ohne Witz, Bro.
Bist du
da? Ich habe dich nie darauf angesprochen, aber jetzt, wo du sagst, so, ja, früher warst du
wirklich?
So. Ja, oh früher warst Gott, du
Bro.
So.
Oh, Leute, tut mir leid.
Ja, das ist kein Stress, Bro. Aber stimmt, Bro, ich erinnere mich an die Zeit.
Also ich kann mich erinnern, weil ich habe das so, ich war voll auf meinem Sales- und Verkaufstrip und habe mir so gedacht, was soll das heißen? Irgendwas ist schwierig. Pack dich einfach so. Wir sind harte Leute, so auf die Art und Weise.
Ja.
Und
bis man selber nicht...
Ich sagte, was passiert ist. Ich hatte schon immer diesen Trip, dass ich immer so Recht haben sollte. Ich hatte immer so was rechthaberisch an mir.
Ich weißt weiß.
Du? Und solange das da war, solange ich in der Lage war, so Recht zu haben bei Sachen, war ich so erfüllt. Habe ich das Gefühl, ich bin der G. Also besonders und das klingt pervers, besonders im Dien.
Ja.
Besonders im Dien. Wenn ich im Dien Sachen besser wusste, war das für mich so, oh, okay, ich bin der G.
Du bist der Krasseste.
Ich bin der Krasseste, aus irgendeinem Grund so auf die Art. aber schau, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Adallahu ala ilmin. Es gibt Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala in Jahannam reinbringt, die in Jahannam reinkommen, obwohl sie Wissen haben. Obwohl sie Wissen haben.
Denkst du, du warst zu dem Zeitpunkt so einer?
Well, Allahu a'lam, ich weiß es nicht. Aber ich kann dir sagen, ich war auch jetzt nicht sonderlich auf einem guten Weg, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch im Koran das Beispiel von denjenigen, die Torah bekommen haben, weil die Torah, halt die Bene Israel, die Juden vor uns, sind quasi unsere Vorfahren, was Offenbarung betrifft. Wir haben den Koran bekommen, sie haben die Torah bekommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, die Taurat bekommen haben und sie haben die Taurat nicht wirklich getragen und verstanden, ist wie ein Esel, der Bücher trägt.
Okay.
Und genau dasselbe ist es mit Muslimen, die den Koran annehmen, den Koran verstehen und über Tadabbur und Tafsir und diese ganzen super Sachen reden, aber wenn du auf ihren Charakter schaust, ist es einfach nur Müll.
Ja.
Ist einfach nur unterste Schublade, Bruder. Du hast den Koran getragen, aber du bist wie ein Esel, der Bücher trägt. So. Du hast das Wissen auf dem Rücken, aber du machst nichts damit. Und du bist nur eine Last. Und wir machen. Und subhanallah. Allah sagt auch im Koran: Ankar al-Aswat, al-Aswat, al-Hamir, circa ist die Ayah. Eines der nervigsten oder anstößigsten Laute sind die Laute des Esels. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala selber.
Denkst du jetzt über dich, dass du damals so ein Esel warst?
Hundertprozentig.
Ja?
Hundertprozentig. Bruder, komm, sag.
Du bist so ein Ex-Esel.
Ein Ex-Esel. Aber ja, und danach mit der Zeit, aber je älter ich wurde, desto mehr habe ich gemerkt und verstanden, wie wenig ich eigentlich war. Weil wenn du diese Fassade von dir selber hast, dass du so perfekt bist, etc. Und es war ein Segen und ein Fluch gleichzeitig tatsächlich, dass ich so selbstreflektiert war und aber auch immer Sachen recherchiert habe, um immer mehr zu wissen. Und je mehr ich das dann gemacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, wie ich nicht mitkomme, alles zu wissen. Und wie wenig ich weiß und wie wenig ich mir über Sachen sicher sein kann. Und es hat mich voll in eine Glaubenskrise und auch in meine Krise zu mir selbst, für mein Leben und für meine Ziele und was für ein guter, angeblicher Mensch ich bin, etc. Und du merkst einfach, und je älter du wirst, desto mehr merkst du, was für eine Verantwortung du im Leben eigentlich trägst, für dich selber, für andere. Plötzlich erinnere ich mich an Fehler, die ich früher als Jugendlicher gemacht habe, die nicht okay waren, aber du erst viel später in deinem Leben das so erkennst.
Ja, das kenn ich.
Und die Schuld und die Trauer darüber und auch noch die Ratlosigkeit, ich kann mich so gut erinnern, das waren wirklich im Monattakt. Ich habe versucht, diese Fassade aufrechtzuerhalten, wieder Besserwisser zu sein, aber Monat für Monat meine Gedanken und die was und wo, das war gefundenes Fressen für Shaitan. Gefundenes Fressen für Shaitan, weil der merkt so, die Fassade crackt bei dem. Die zerbröckelt ein bisschen bei dem.
Mhm.
Und die Gedanken haben nicht aufgehört, Bruder. Alles, was ich in meinem Leben kannte, wurde angezweifelt. Jede Kleinigkeit. Jede Kleinigkeit. Mein Selbstwert, mein Wissen, mein Dien, meine Beziehung zu Allah, meine Beziehung zu allem. Aber am schlimmsten meine Beziehung zu mir selbst und meine Beziehung zu Allah. Beides wurde hart angezweifelt. So lange, und ich kann mich erinnern, und ich musste aber in der Zeit performen. Ich hatte Arbeit zu erledigen, ich musste Sachen machen. Ich musste arbeiten, ich musste studieren, ich musste Kampagnen planen, oder ich musste Sachen für Social Media umsetzen. Viele, viele Dinge musste ich umsetzen.
Und diese Probleme im Rücken.
Und genau, Bruder, ich kann mich so gut erinnern, ich habe April 2022, direkt zu Ramadan, okay? Ich kann mich so erinnern, du musst ja schon zeigen, wie fake ich war. Ich habe eine Story gemacht, wo ich Leuten sagen wollte, da hatte ich noch nicht einen Account, da war ich so auf 800 Follower, so. Da waren wir nur zwischen mir und meinen Freunden. So. Ich habe so Leuten so gesagt, ich zeige euch so jeden Tag, wie wir so in Ramadan so Sachen machen, so. Wir Muslime. Das haben die Leute eh gefeiert, weil Nicht-Muslime haben so gern gehört oder mein Umfeld hat gern gehört, wie das so ist, so als Muslim zu sein. Und ich habe gedacht, ich spiele jetzt so diesen Influencer und Bruder, ich schwöre, ich habe diese Story gemacht und dieser Druck war einfach so in meinem Kopf. Aber ich konnte das halt so gut faken, weil ich habe verkauft früher. Also ich habe auf der Straße verkauft, ich habe an Türen geklopft, ich konnte diese Fassade so aufrechterhalten.
Ja. Du hast dich als glücklichen,
Bruder, wieder
positiven
Ich habe diese Story gemacht, Bruder. Und ich habe diese Story gemacht und dann bin ich mich hingesetzt und ich habe direkt Tony Robbins gegoogelt, wie man Angstzustände los wird.
Ja, das
direkt nach der Story, Bro, weißt du? Und ich habe dann voll dieses Rara, einfach dieses Positive, was ich dir gesagt habe, einfach aufstehen und weitermachen so und einfach so positiv denken. Ich habe das voll versucht so in dem Moment. Ich habe versucht mir das, weil wir waren es ja gewohnt, uns selbst zu sagen, schau in den Spiegel, sag einfach, hey, es wird schon alles passen. Du bist schon der G, so, und einfach aufstehen, so. Bruder, ich wach in der Früh, dann habe ich Iftar gemacht, etc. Und dann gehe ich schlafen, ich wache in der Früh auf, ich will mich an meinem Laptop ransetzen, um wieder zu arbeiten, Bruder, direkt Panikattacke. Und ich wusste nicht, was mit mir passiert. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Panikattacke gehabt.
Das war also die erste?
Die allererste, so. Und ich wusste nicht, was passiert mit mir. Mein Herz klopft, meine Beine sind schwach, Digga. Ich schwöre, ich habe Todesangst. Ich dachte, ich sterbe so gerade. Und wenn der Körper das mit Adrenalin vollstoßt und dann erreicht er irgendwann dieses Zenit und dann kann er nicht mehr und dann wird er müde. Und wenn er müde wird, dann bin ich einfach schlafen gegangen. Also ich bin müde geworden, ich bin schlafen gegangen und dann, aber ich bin auch nicht so angenehm schlafen gegangen, sondern so ein dreckiges Schlafen. So, wo ich so für 10, 15 Minuten schlafe und dann irgendwie komme ich wieder klar, habe ich mich wieder beruhigt, aber ich muss halt arbeiten. Das ist halt das Dreckige. Ich bin schlafen gegangen und habe noch obendrein ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich mir denke, ich bin jetzt dieser Top-Performer. Ich performe halt, aber ich lege mich jetzt irgendwie hin. Und das heißt, ich kann nicht, weil ich irgendwie komplett neben mir bin. Dann wache ich auf, setze mich an den Laptop. Die Sekunde, wo ich an den Laptop geraten will, kommen nochmal diese ganzen Gedanken wieder rein. Und einfach alles wieder von vorne. Panikattacke, einfach Panik. Und du musst dir denken, ich wusste halt noch nie, ich hatte das noch nie in meinem Leben. Ich weiß nicht, was das ist. Ich verstehe nicht, in meinem Kopf ist nur so Todesangst. Ich sterbe jetzt gleich so. Danach musste ich wirklich die nächsten Wochen und Monate irgendwie drauf klarkommen. So. Hab einiges gemacht, um das Ganze irgendwie zu checken. Und Alhamdulillah, ich habe halt wirklich, ich habe keine Option ausgelassen, so. Mit Leuten reden, mit Menschen reden, Therapie, Bruder, ich habe
alles. Wann hast du es deinen Eltern gesagt?
Meinen Eltern, Bruder, die haben es ja gesehen. Mein Vater kommt so aus armen Verhältnissen, der musste überleben, so. Der konnte sich so Panik nicht leisten.
Ja.
Der kann sich sowas wie Panik nicht leisten, sowas, weißt du? Und das ist ja das Traurige und das Schlimme auch in unserer Generation. Wir, also ich rede jetzt unseren Schmerz klein, aber Bruder, bei uns kommt es nicht auf irgendwas an. Verstehst du? Wenn ich jetzt diese Projekte nicht abgebe, was soll schon passieren? Was soll schon passieren, Bruder? Wer packt mich? Mein Chef schreit mich an. Ja, boah, urtraurig, haha. Ja. Urtraurig. Es interessiert ja niemanden, weißt du?
Ja, wenn du schaust, ob du und deine Familie was zu essen
hast. Hast du was zu essen überhaupt auf dem Tisch, Bruder? Ja. Das interessiert es niemanden.
Ich denke auch, ganz ehrlich, ich weiß nicht. Ich hatte ja auch Panikattacken. Wir kommen gleich zu dem Thema.
Aber, du kannst eigentlich eh gleich erzählen, wenn du magst.
Ja, also, aber was ich mich frage, das würde mich echt interessieren, wenn wir jetzt Probleme hätten wie Krieg oder Hunger, glaubst du, es würde auch da zu solchen Panikattacken kommen oder wir hätten andere Sorgen?
Jemand, der überlebt, in der Sekunde, wo er überlebt, der
hat einfach keine Zeit für irgendwelche Panikattacken.
Der ist halt in Angst. Verstehst du? Er ist in Angst, aber er hat Panikattacke, ist so schon, du bist so außer Gefecht gesetzt, weißt du, was ich meine? Ja. Kennst du das Gefühl? Du kannst es sehen. Ja, ja. Wenn du Panik hast, du sitzt da, du bist wie so eine Kartoffel einfach. Du hilfst wie so eine Kartoffel in deinem Zimmer so, weißt du?
Und du weißt gar nicht, was
abgeht. Bruder. Aber die haben einfach Angst, Bruder. Die haben Panik, aber so eine Fluchtangst-Panik. Das heißt, für sie ist so, ich muss jetzt weglaufen, ich muss mich irgendwo verstecken, ich muss das machen, ich muss mich um meine Familie kümmern. Die haben ein ganz konkretes Ziel.
Verstehst du? Die wissen, warum sie Panik haben.
Die wissen, warum,
wir wieso, nicht, was abgeht.
Du sitzt da und weißt nicht, was abgeht, Digga. Ich bin einfach so da. Allahu Alam, was gerade mit mir los ist, weißt du?
Ja, das denke ich mir auch gerade bei meinem Vater, ob das. Der hat mit 7 damals angefangen zu arbeiten in Bosnien. So, hat versucht, die Familie zu unterstützen. Da glaube ich auch nicht, dass irgendwie, wenn ich ihm versuche zu erklären, was Panik ist, keine Ahnung, Bro. Ich weiß nicht, ob er das fühlen wird.
Ja, was willst du ihm
sagen? Aber ist auch normal, Mann. Ist auch normal. Wenn er es nicht gefühlt hat, kann er es nicht verstehen. Und meine Mutter kann es verstehen, weil meine Mutter hatte einen Herzinfarkt und seitdem hat sie auch Panikattacken und versucht irgendwie damit umzugehen.
Also ja, mein Vater und meine Mutter haben halt gesehen, dass irgendwas wirklich gar nicht mit mir stimmt, aber die wussten halt nicht, was sie sagen sollen etc. Ich glaube auch, sie haben auch gar nicht verstanden, wie sich das so krass anfühlt, weißt du? Sie haben Empathie gezeigt, aber in meinem Kopf war das so Ende der Welt. In meinem Kopf war das so, das ist wirklich jetzt schlimm so.
Mhm.
Aber sie wussten, irgendwas ist ernsthaft jetzt nicht in Ordnung, aber die haben jetzt auch nicht gecheckt, so okay, was jetzt genau?
Ja. Und du hast ja selber nicht
so gecheckt. Schlimm. Nein. Ich glaube, sie haben es nicht so tief ernst genommen zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Erst mit der Zeit, wo sie gemerkt haben, dass es nicht eine so eine einmalige Sache ist, sondern einfach nicht aufhört so.
Ja.
So, das zieht sich jetzt über Monate und Jahre so plötzlich so, okay, wo ihnen jetzt irgendwas stört. So. Dann war es so, okay, das Ding ist jetzt schwieriger, als man denkt so.
Ja.
Aber zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist, war das schon, hat sich wirklich viel geändert. Bruder, wallah, ich sag dir ganz ehrlich, ich war bereit, alles Geld der Welt zu zahlen, damit das aufhört. Wallah, Geld hat in meinem Kopf hat nichts. Es war mir vollkommen egal. Es war mir völlig egal, was ich an Geld zahlen muss, damit mir jemand nicht mal heilt, sondern nur eine Antwort gibt, Digga.
Ja.
Was passiert da gerade? Erklär's mir einfach. Ich will einfach nur wissen, was mit mir nicht stimmt. Gib mir nur eine Antwort. Mhm. Und hier hast du 2000 Euro, wenn du willst. Wirklich. Damit du das zeigst, wie, weil du gesagt hast, Gesundheit, Bruder. Wirklich, in dem Punkt, Gesundheit war wirklich dann alles. Ja, Bruder, ich sag's ehrlich, ich hab dann geschaut, wo ich Verhaltenstherapie machen kann. Und ich hab's gemacht.
Hat es dir geholfen?
Ja, Mann.
Ja?
So lange, ja, weil es hat mir schon gezeigt, wo ich so ungesunde Verhaltensweisen und Denkmuster so angeeignet habe, die ich gar nicht gemerkt habe, die mir einfach nur selber schaden, weißt du? Weil das sind Leute, also besonders in Verhaltenstherapie, wo es darum geht, so die Art und Weise, wie man sich verhält und denkt etc. zu analysieren und dann zu sagen, hey, das sind die Denkmuster, die du hast und deswegen bist du so oder was auch immer, machst du das. Und dass ein Experte das einem so schnell erklärt, ich sag's mal so, wäre es nach mir gegangen, wäre ich dann jeden Tag vor dem Spiegel, würde ich vor dem Spiegel stehen und so Tony Robbins Action machen. Na, Bruder, du bist der G, du bist der das. Weil ich habe das ja gemacht, weißt du, es hat sich ja angebahnt. Es gab ja schon Warnzeichen, bevor das so losging. Ich hatte schon Monate davor immer so Sachen, die mich beschäftigt haben, aber ich konnte es irgendwie, es hat nie in Panik geendet. Es hat mich halt down runtergezogen, aber es war jetzt nicht Eskalation so. Und ich bin immer mit den Sachen so umgegangen. Irgendwie so Videos hören, Bruder, ich komme schon klar. Erst bei dem dann, wo es dann so die Todesangst da war, ab da war für mich dann so Endlevel.
Ja.
Und Alhamdulillah, ich habe es dann, aber mir war wichtig, als ich die Therapie gemacht habe, dass es nicht etwas ist, wo ich mich ausruhe, dennoch. Es ist nicht etwas, wo ich hingehe und sage jetzt, okay, die wird mir das so die Arbeit abnehmen. Im Gegenteil, es war für mich so, ich bin dort so lange, bis ich die Antworten finde, die ich brauche. Und dann war es das auch. Und das ist auch so gekommen. Ich bin hingegangen, so lange, bis ich so Antworten gekriegt habe, die mir gefehlt haben. Und als ich das Gefühl hatte, okay, ich check das Spiel jetzt. Ich check jetzt, okay, was, wieso, was, warum. Dann habe ich halt die Zeit dort verbracht, die ich verbracht habe, und dann habe ich dann wieder aufgehört. Nicht, weil ich aus Stolz, sondern weil ich ehrlich das Gefühl habe, okay, passt, ich habe die Antworten bekommen, die ich brauche.
Mehr Hilfe und, kannst du nicht kriegen.
Ja, so. Du kannst dir eh nur selber helfen,
im Endeffekt. Ja, safe.
Ich habe das voll als ein Werkzeug gesehen, weißt du?
Ja.
Also, du musst dir vorstellen, diese YouTube-Videos zu googeln, ist ja eigentlich auch irgendwo Therapie, weißt du? Weil ich suche ja auch eine Antwort, von der ich ja nichts weiß.
Ja, safe.
Weißt du? Aber die haben mir halt nur Blödsinn gegeben. Weil ich selber irgendwie aus einer Denkweise heraus gegoogelt habe. Und ich kann das halt nicht zuordnen. Der sagt mir jetzt irgendetwas und das soll irgendwie Sinn machen. Und dann habe ich es irgendwie versucht, für mich selber umzusetzen. Das war nur kompletter Schwachsinn.
Ja, safe.
Ich bin einfach hingegangen und ich wollte noch eine Antwort haben. Gib mir die Antwort. Sie hat mir
du hast sie bekommen und fertig.
Ja, sie haben mir das erklärt. Ich habe es verstanden. Ich so, okay, passt, so ist das.
Seitdem, bis heute, gehst du alleine damit um.
Ja, genau. Also ich habe auch viel Bücher gelesen darüber. Ich habe auch viel über Sachen nachgedacht. Selber sehr viel, Bruder, ich habe sehr viel reflektiert über Sachen. Und meine Einstellung dann hat sich komplett geändert zu dem. Weil Allah hat einfach so gesagt, schau, da standest du, da warst du, da hast du auf die Leute herabgesehen. Depression, Angst, Panik, Bruder, über all das habe ich mich jeder, der das so durchmacht, der ist so schwach, so, etc. Ja. Und hat mich wirklich komplett auf den Boden runtergenommen. So richtig Asphalt, Digga. Weniger als Asphalt, so richtig hart aufgekommen. Und Bro, also...
So ähnlich war es bei mir auch.
Ich habe Menschen dann ganz anders gesehen, ich habe mich ganz anders gesehen, habe mich selbst viel weniger ernst genommen, wurde viel mehr Empathie für diese Sachen gezeigt.
Bruder, bei mir war es ähnlich wie bei dir. Ich war auch zu einer Zeit ganz oben. Mein Leben fing irgendwie vielleicht an, dass es ganz unten war. Dann habe ich eine Baufirma gegründet und ich war ganz oben. Finanziell gesehen und meiner Meinung nach ich hatte einen richtigen Höhenflug. Ich bin falsch mit Geld umgegangen, Bruder. Ich habe dumme Gelder ausgegeben. Ich will nicht mal erwähnen, was, weil das einfach, wenn ich zurückdenke, sehr peinlich und komisch war. Wobei ich weiß im Hintergrund, wie meine Eltern aufgewachsen sind.
Mhm.
Weil das passt einfach nicht zu so einer Familie. Wie ich von ganz oben nach ganz unten gekommen bin, nach der Gründung meiner Baufirma Liebs Bombe, wirklich das erste Mal in meinem Leben, so eine fünfstellige Zahl zu sehen, das war einfach, man konnte es selber nicht fassen. Ich hatte Angestellte, ich habe, wenn ich zurückdenke, ich kriege Gänsehaut. Auf jeden Fall bin ich dann sehr falsch mit den Geldern umgegangen. Irgendwann kam ein komischer Schmerz in meinem Fuß, der auch zu einem Schicksalsschlag geführt hat. Der wurde immer dicker, der hat immer mehr wehgetan. Auf jeden Fall, wenn ich mich nachts aber ins Bett gelegt habe, in der Früh aufgestanden bin, ist der abgeschwollen. Der war nicht mehr so dick. Somit dachte ich, es ist was Harmloses. Ich dachte, ich ruhe mich irgendwann 2 Wochen aus und dann verschwindet es auch schon wieder. Es ist irgendeine Prellung oder sowas. Auf jeden Fall war ich dem Geld so krass hinterher, immer arbeiten. Ich hatte nicht diese Stunde Zeit, um zu einem Arzt zu gehen. Und so vergingen ganz schnell 2 Jahre. Da ich Probleme dann irgendwann habe ich gemerkt, es ist bisschen, es könnte vielleicht was Ernsteres sein, aber ich hatte dann Probleme mit der Krankenkasse. Eigentlich muss man gesetzlich versichert sein, in Deutschland zu der Zeit war ich es nicht, weil ich frisch selbstständig wurde, ich wusste nicht wie, ich wusste nicht, welche Krankenkasse die beste ist, die billigste, was auch immer. Hat ein Kumpel mir aber dann empfohlen, er kennt jemanden, der im Krankenhaus arbeitet beim Empfang, der würde mich als Obdachlosen aufnehmen. Genau, und dann bin ich irgendwann hin, mein Fuß war am Platzen. Hätte man da mit einer Nadel reingestochen, das wäre einfach wie ein Luftballon explodiert. Also ohne Witz, so fett war das. So fett war das. Du kennst die Bilder, ich habe sie dir damals geschickt. Auf jeden Fall kommen wir da zu einem Punkt, wo sich das Blatt halt extrem wendet, was ich am Anfang schon gesagt habe. Zu dem Kumpel von mir am Empfang habe ich gesagt, Bro, egal was ist, sag mir lieber, dass ich sterbe, als dass ich meinen Fuß abhacken muss. Aber das war einfach nur aus Spaß gesagt.
Mhm.
Weil wie gesagt, ich war die ganze Zeit davon überzeugt, dass irgendein Bänder ist, irgendeine Prellung, die geben mir eine Schiene, ich chill mich 2 Wochen und fertig ist.
Ja.
Das war, wie gesagt, ein Witz. Wir haben gelacht. Auf jeden Fall hat er mich dann zum Röntgen geschickt. Nach dem Röntgen habe ich dann gemerkt irgendwie, dass die Ärzte sich so versammeln um mich rum und irgendwie wurde geflüstert und was auch immer. Dann habe ich zu dem Kumpel am Empfang gesagt, was geht hier gerade ab? Er hat gesagt, hey, du musst noch ein CT machen. Dann habe ich habe gleich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, weil ich weiß, wenn es irgendwas mit den Knochen ist, das sieht man beim Röntgen. Für was brauche ich jetzt ein CT?
Ja.
Für die Leute, die es nicht wissen, das ist dieser Ring da.
Ja, die wissen schon. Also,
wenn nicht, google es einfach.
Die sind schon gebildet, die Leute.
Okay.
Hoffe ich jedenfalls.
Ja, wenn nicht, einfach googeln. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ja, worum geht's, warum CT? Zu dem Kumpel hat gesagt, hey, hab keine Angst, aber du hast wahrscheinlich einen Tumor. Und dann war alles so krass. Und dann habe ich gesagt, ich so, hey, das, was ich vorhin gesagt habe mit dem töte mich lieber als mit einem Fuß amputieren, das habe ich in dem Moment zurückgenommen. Das heißt, in einer Sekunde ändert sich die Sichtweise
auf das Leben.
In einer Sekunde, weil du musst dir vorstellen, meine Mutter ist ja krank, ich weiß nicht, wie ich das denen erzählen soll. Hey, ich sterbe vielleicht, ich habe gesagt, Bro, ihr könnt entscheiden, wo immer ihr Bock habt, schneidet den Fuß ab. Hauptsache, ich atme und ich komme zu meiner Familie zurück. Auf jeden Fall haben wir dann CT gemacht, es war ein Tumor. Und was mir mein Leben verändert hat, war ein Satz von einem Arzt. Es waren plötzlich 5 Ärzte da. Du musst dir vorstellen, man geht nur zur Notaufnahme, wenn man Symptome seit 2 Tagen hat oder maximal 3 Tage. Das habe ich gegoogelt, weil ich habe dann geplant, was muss ich sagen in der Notaufnahme, dass sie mich annehmen. Und da stand, wenn die Symptome älter als 3 oder 4 Tage sind, dann ist es kein Notfall mehr. Dann kannst du zum Orthopäden oder wo auch immer direkt gehen. Dann habe ich gesagt, ja, es ist seit 2 Tagen und das kam für die, die haben es gar nicht verstanden. Da waren 5 Ärzte plötzlich da, die konnten nicht verstehen, wie in 2 Tagen ein Tumor entsteht, der wie so ein Pokémon-Ball ist. So, ja, so richtig fett halt. Auf jeden Fall, wie gesagt, es war ein Tumor. Dann haben die gesagt, wir müssen noch ein MRT machen, du musst hier bleiben. Ich habe gesagt, nein, ich gehe nach Hause. Ich wollte gar nicht wissen, was ist. Auf jeden Fall bin ich geflüchtet vor dem Arzt. Nee, zu dem Punkt, was mein Leben verändert hat. Zu dem Punkt, was mein Leben verändert hat, ist, wo ich zum Arzt lachend irgendwie gesagt habe, ich kann nicht daran sterben, oder? Und seine Antwort war, das kann ich Ihnen leider nicht beantworten.
Oh Mann.
Genau.
Oder bist du der Papa?
Ja, das ist, die müssen das so beantworten, denke ich, weil das ist Medizin. Ja. In der Medizin gibt es keine Gesetze. Er wusste wahrscheinlich im Kopf zu 99%.
Wahrscheinlich nicht
so. Ist, Bro, du hast es im Fuß, Mann, du hast es nicht, Gott sei Dank nicht, Leber, Lunge oder wo auch immer.
Ja.
Aber
er kann das
kann ich einfach, ihm nicht beantworten.
Er kann es nicht, dass es gerichtlich dann trotzdem irgendwas ist.
Genau.
Und dann sagt er dir irgendwas.
Genau, und dann sage ich, der Arzt hat gesagt, hey, ich
überlebe das. Ja, und dann.
Auf jeden Fall fing es da an bei mir mit Panikattacken und mit Angstzuständen und jeglicher Art sowas. An meine erste kann ich mich erinnern, da habe ich 4 Tage im Auto geschlafen.
Was, wie?
Ich habe einfach 4 Tage im Auto geschlafen. Ich hatte eine Panikattacke während dem Fahren. Und ich bin einfach Vollgas gefahren, weil ich wusste nicht, was ich mache. Ich bin in 30er-Zone, ich bin einfach Vollgas durchgefahren.
Bist du so, ja?
Und ich wusste gar nicht, was ich mache. Ich bin dann, du musst dir vorstellen, ich bin dann, das klingt so krank eigentlich, es ist auch krank, ich bin stehen geblieben mitten auf der Straße, habe das Auto aufgemacht, bin weggerannt vom Auto, weil ich wusste, dass mir was im Auto passieren könnte. Und so hatte ich meine erste Panikattacke. Ich habe 4 Tage im Auto geschlafen. Das Problem an dieser ganzen Sache ist, ich konnte mit Freunden drüber reden, aber wir haben ja schon das Thema, wenn Leute noch nie eine Panikattacke hatten, dann können sie dich nicht verstehen und fühlen.
Ja.
So wie ich es damals auch nicht gefühlt habe, wie ich drüber gelacht habe. So, chill dich mal, denke ich.
Ja,
mal.
Ja.
Und so sind die auch und das nehme ich denen auch nicht übel. Ich war ja genauso. Mit wem es mir gut getan hätte zu reden, wäre mit meinen Eltern, vor allem weil meine Mutter ja auch Panikerin ist. Aber um meine Eltern zu schützen, habe ich, bis die Diagnose kam, dass mein Tumor Gott sei Dank gutartig ist, ich hatte auch eine OP, ich habe alles meinen Eltern verheimlicht. Und ihr müsst euch vorstellen, ich lebe mit meinen Eltern zu Hause.
Oh mein Gott.
Das heißt, ich hatte eine OP, wo sie halt ein Stück von diesem Tumor rausgeschnitten haben und zur Biopsie, glaube ich, heißt es, gegeben haben, um zu schauen, was für Zellen da sind, ob es gut oder bösartig ist. Bis ich das Ergebnis bekommen habe, hat sich 6 Monate gezogen. Das bedeutet, 6 Monate bist du in Ungewissheit und denkst die ganze Zeit, das kann ich Ihnen nicht beantworten, was der Arzt gesagt hat, ob ich es überlebe.
Also du denkst 6 Monate,
du denkst stirbst. 6 Monate, ja. Die ganze Zeit, du stirbst. Ich habe Abschiedsbriefe geschrieben an viele Leute. Die gibt es heute nicht mehr, die habe ich alle verbrannt. Aber ich habe Abschiedsbriefe geschrieben. Bruder, im Großen und Ganzen musst du dir vorstellen, das ist was Harmloses. Das ist ein Tumor, den operiert man raus, der kann immer wiederkommen, aber es ist ein gutartiger, der streut nicht, du kannst nicht sterben, gar nichts. Es kann nichts passieren.
Aber du weißt es aber nicht.
Genau, und diese Antwort. Diese Ungewissheit und diese Antwort hat mich krank gemacht. Und bis heute, das ist jetzt mittlerweile 2,5, 3 Jahre her, bis heute verfolgt mich das. Bis heute. Ich arbeite an mir, es geht mir besser. Wenn ich bete, beruhigt es mich. Und ich bin Gott dankbar sogar für diese Zeit, die ich hatte, kann ich im Nachhinein sagen.
Also die 6 Monate?
Nicht für die 6 Monate. Die würde ich mir wünschen, dass die nicht so gewesen wären und so abgelaufen sind. Aber ich bin dankbar, dass irgendwas in meinem Leben passiert ist, dass ich mich irgendwie verändern kann, damit ich zu Gott zurückfinden kann und dass ich ein bisschen anderen Lebensstil habe. Ich bin immer noch verschwenderisch, aber in irgendwelchen Maßen. Früher war das nicht in Maßen. Das war extrem. Auf jeden Fall hatte ich dann ein Problem, dass ich mit meinen Eltern lebe und denen verheimlichen muss, was abgeht. Meine Eltern wussten beim ersten Tag, dass ich zur Notaufnahme gehe, weil mein Vater mich angebettelt hat.
Ja.
Ich soll auf die Baustelle scheißen. Lass es endlich geht. Zum Arzt willst du, dass dein Fuß dir abfällt. Jeden Tag dieser 6 Monate hat mein Vater mich gefragt, was war beim Arzt, was war beim Arzt.
Ja.
Wann gehst du zum Arzt, was ist denn?
Ja.
Ich habe am ersten Tag meine Eltern angelogen. Ich habe gesagt, hey, der Fuß ist gebrochen, es ist Corona.
Ja.
Es gibt gerade wichtigere Patienten als mein Fuß.
Ja.
Das ist harmlos. Wir warten auf einen Termin.
Ja.
Und das war 6 Monate, meine Lüge. Ich warte auf einen Termin für die OP, für meinen Fuß.
Aber wieso? Weil du ihnen keine Sorgen machen wolltest.
Genau. Ich bin mir sicher, dass meine Mutter diese Nachricht nicht überlebt hätte. Vor allem als Panikerin und als
Weil sie selber auch nicht wissen, gell?
Genau.
Weil du hättest es ihnen so gesagt, so ich weiß es auch nicht, ob es gut ist oder nicht.
Genau,
oder
die hätten dann diese Ungewissheit mit mir geteilt. Und
das ist schon.
Und man merkt, langsam merkt man jetzt, was Stress mit einem Körper verursachen kann. So,
ja.
Und das habe ich meinen Eltern erspart.
Ja,
das wollte ich denen ersparen und ich habe es geschafft. Ich bin nach der OP, wo die Biopsie gemacht haben, ich bin nach Hause gekommen mit diesen ganzen, kennst du das, wenn du nach einer OP rauskommst und alles so gelb ist mit diesem Jod.
Ja, genau.
Und mein ganzer Fuß war damit. Mein ganzer Fuß bis zum Knie hoch war damit.
Ja.
Meine Mutter sagt, was ist denn los? Was ist passiert? Ich so, ja, ich war im Schwimmbad. Ich bin ausgerutscht. Die Wunde ist aufgegangen. Ich bin zum Arzt. Sie haben es desinfiziert, damit keine Entzündungen kommen oder irgendwie sowas.
Okay.
So habe ich gelogen. Aber wie gesagt, ich hoffe, Gott verzeiht mir diese Lügen, weil die waren, um meine Eltern zu schützen. Ja, und irgendwann komme ich nach Hause. Ich war bei einem Kumpel in Passau, habe ihn besucht. Ich komme nach Hause, ich kriege einen Anruf vor meiner Haustür. Und der Arzt ruft an und sagt, ich habe gute Neuigkeiten. Zu 99,9% ist der Tumor gutartig.
Mhm.
Sie können nicht daran sterben. Es ist alles gut. Wir werden einen Termin machen, wir werden es rausoperieren, mit Knochenzement füllen und fertig ist. Die Geschichte ist abgeschlossen. Ich muss jede 6 Monate zwar kontrollieren, ob der wiederkommt, aber es gibt nicht mal eine Art Lebensgefahr, es ist was Harmloses, es ist im Prinzip wie ein Pickel einfach. Ich komme nach Hause, mein Vater ist am Rumschreien. Und ich hab richtig geweint, so die Erlösung. Du musst dir aber vorstellen, trotzdem ist in meinem Kopf, du musst dir vorstellen, ich sag zum Arzt, was ist mit diesen 0,01%?
Ja.
Ich sag das zum Arzt.
Allah, der Mensch, ja.
Der Arzt sagt, ich würde ihn empfehlen, einen Psychologen irgendwie anzuschauen.
Ja, er hat recht, ja.
Nur, ich frage ihn, was ist mit diesen 0,01%?
Mhm.
Ich glaube, der Arzt dachte, ich nehme ihn auf den Arm. Weil ich denke, er hat nicht mit so einer Nachricht gerechnet. Auf jeden Fall wusste ich aber, im Kopf wusste ich, hey, es ist alles gut.
Aber dann
Körper, aber im Inneren war dieses, was ist mit diesen 0,01%?
Ja, ganz genau. Ich weiß ganz genau, was du meinst.
Und das heißt, auf mich wartet noch eine OP und dann habe ich das ganze Thema abgeschlossen.
Mhm.
Wenn er nicht zurückkommt. Ich kann jetzt schon mal sagen, er ist nie zurückgekommen, der Tumor, Gott sei Dank, obwohl die Ärzte gesagt haben, über 90% Wahrscheinlichkeit kommt er zurück, weil er über 2 Jahre mein Körper war.
Ja.
Da gibt es irgendwelche Zellen oder sowas.
Ja, egal.
Auf jeden Fall ist er nie zurückgekommen. Ich komme nach Hause, mein Vater schreit. Ich gehe jetzt zum Arzt, ich kläre das, ich bezahle die ganze OP für dich, er soll dich sofort dran nehmen, ich bezahle mehr, du bist mein Sohn, ich kann dich nicht so sehen, weil ich war die ganze Zeit nur zu Hause. Konnte kaum gehen und sowas. Und dann bin ich zu Hause zusammengebrochen. Genau in meinem Zimmer lege ich mich auf den Boden und ich breche zusammen. Diese 6 Monate habe ich einfach in 10 Minuten ausgeheult. Meine Mutter rennt zu mir, mein Vater rennt zu mir und meine Schwester. Die sagen, was ist los? Ich sage zu denen, es hätte was Schlimmes sein können mit meinem Fuß. Es ist alles gut. Es ist ein Tumor. Es ist ein gutartiger. Und ich werde operiert, es wird rausgenommen und dann bin ich komplett geheilt. Meine ganze Familie komplett geheult, weil die wussten, dass es 6 Monate circa her ist, wo ich beim Arzt war und die haben es ja alles mitverfolgt. Mhm. Plötzlich kommt er mit Jod und dann habe ich meiner Mutter auch gesagt, ja, ich wurde operiert an diesem Tag. Mhm. Ich habe unterschrieben, dass ich gegen ärztlichen Rat das Krankenhaus verlassen kann, damit meine Mutter nicht checkt, okay, wo ist der 3 Tage?
Krass.
Und mein Ziel war es eigentlich noch, die zweite OP zu machen und erst dann meinen Eltern davon zu erzählen.
Aber du konntest nicht.
Ich konnte nicht. Ich konnte nicht jeden Tag meine Eltern streiten. Mein Vater, das ist bei uns, mein Vater sagt zu meiner Mutter, hey, warum kümmerst du dich nicht darum, dass er einen OP-Termin kriegt und sowas. Jeder ist plötzlich schuld. Auf jeden Fall, ich bin einfach zusammengeklappt und Ende der Geschichte ist, dass diese 6 Monate Ungewissheit mich bis heute verfolgen. Obwohl ich jetzt weiß, dass das einfach was Harmloses ist, aber...
Inwiefern jetzt verfolgen und wie bist du jetzt in diesen like 6 Monaten Tag für Tag like damit umgegangen? Like, war das für dich so tägliche Angst so?
Ich habe wegen dem Fuß gar keine Angst mehr. Gar keine, also 0,0.
In diesen 6 Monaten eigentlich.
Also in diesen 6 Monaten Schweißattacken, Angst.
Jeden Tag.
Jeden Tag, jede Sekunde. Jede Sekunde.
Ist,
Kennst du das, wenn irgendetwas passiert bei dir in der Familie, irgendjemand, vielleicht ein Todesfall, der dir schon nah war, aber nicht so nah, du bist mit deinen Freunden vielleicht unterwegs, ihr lacht und dann erinnerst du dich, was eigentlich passiert ist vor 2 Tagen und dann bist du traurig?
Ich hatte das für 1,5 Jahre.
Genau, das heißt, ich lenke mich 1 Minute ab, aber dann bin ich wieder 6 Stunden nicht abgelenkt.
Also nach diesem Tag... Bei mir, Bruder, das war mein Zustand für 1,5 Jahre.
Du lachst und dann erinnerst du dich kurz eigentlich, wie es
dir geht. Ich habe mich schlecht gefühlt. Ich habe mich schlecht gefühlt, zu lachen, irgendwas zu tun, weil ich nicht das Gefühl hatte, ich verdiene das. Ich hatte so Schuldgefühle über manche Sachen von früher. Ich habe wallahi nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie Happiness verdiene. So gar nicht, so null. Und obendrein, das, was mir eine Stütze geben sollte mit Islam, diese Gedanken haben sogar das angegriffen. Das heißt, selbst wenn es mir mies ging, wegen irgendwelchen Sachen, die ich mir selbst vorgeworfen habe oder was auch immer, mein Umgang mit Menschen oder wie auch immer, dann, wo ich mich dann an den Islam festhalten soll, weil Allah subhanahu wa ta'ala der Allvergebende ist, oder?
Ja.
Und selbst das wurde angezweifelt. Das heißt, die eine Säule, an die ich mich überhaupt festhalten kann, auch die wurde angezweifelt. Das ist so, du willst so auf festen Boden gehen. Stell dir vor, kennst du dieses Gefühl, wie dein Herz sinkt, wenn du mal eine Treppe verpasst?
Ja, ja, ja.
Wenn du eine Treppe verpasst, ist genauso.
Ja.
Genauso. Du denkst, da ist etwas zum Halten, du gehst rein, plötzlich ist da nichts. So.
Ja.
Nichts war, es stimmt nicht, es war eher wie Treibsand, so, aber es kam und ging so.
Ja.
Und besonders Zwangsgedanken oder beziehungsweise Gedanken, die so. Die Waswasa besonders, die nicht weggeht, die dich so packt, wie genau wie bei dir, wo so ein Gedanke dich nicht packt, je mehr, es ist wie so ein Virus, es ist wie so eine Amöbe, es klebt so wie so ein Parasit und es nimmt dir wirklich alles weg und macht Dinge viel größer, als sie tatsächlich sind. Viel größer, als sie tatsächlich sind. Die Sorgen viel größer, als sie tatsächlich ist.
Hm.
Und nimmt einfach alles ein. Und in der Sekunde mittendrin sich so rauszunehmen und alles von der Vogelperspektive zu sehen, ist unfassbar schwer.
Ja, es ist krass. Wie gesagt, ich bin jetzt im Nachhinein, rückblickend, bin ich richtig dankbar dafür, weil ich habe den Weg wieder zum Islam gefunden. Ich war nie weg, aber ich bete jetzt Gott sei Dank 5-mal am Tag durch deine Hilfe auf jeden Fall. Die täglichen Nachrichten auf WhatsApp ist das haram, ist das halal.
Das mache ich nicht.
Ne? Ja, das
ich gebe keine Fatwas.
Ja, da hast du deine Regel, aber wenn du dir sicher bist, dann antwortest du schon.
Ja, okay, aber niemand soll mir jetzt DMs schreiben, deswegen. War das für dich so ein Durchbeißen oder konntest du mit irgendwem reden so in der Zeit? Oder hast du dir selber Gedanken darüber gemacht, wie du mit diesem Zustand umgehst? Oder war es einfach wirklich so, ich leide einfach jetzt?
Es ist, bei mir sind es die Panikattacken, mit denen kann ich umgehen. Wenn die kommen, ist es ganz normal. Ich bin manchmal im Restaurant oder in der Arbeit, ich habe Panikattacken. Ich gehe damit voll cool um, du wirst es gar nicht merken. Ich brauche 2-3 Minuten meine Ruhe und ich bin ganz cool damit. Gott sei Dank, ich gehe richtig gut damit um. Was bei mir das Schlimme ist, ich denke, es gibt bestimmt einen Fachbegriff dafür. Ich war noch nie beim Psychologen, aber bei mir, wenn ich einen Kratzer habe, der nach 3 Tagen nicht weggeht, ich bin beim Arzt, das ist mein Problem. Wenn dann diese Angst kommt, dass ich irgendwas habe, wenn ich Kopfschmerzen habe, ich weiß im Kopf, dass ich nichts habe,
ja,
vom Hirn aus, aber mein irgendwas sagt mir, hey, du hast den Tumor jetzt im Kopf und zwar bösartig.
Okay.
Ich weiß nicht, ob du eine Diagnose geben kannst, wie das vielleicht heißt. Ja, ich glaube,
ich bin kein Therapeut, oder?
Aber ich glaube, Hypochonder, irgendwas in die Richtung.
Na, du hast einfach Angst vor diesen Sachen, aber jetzt therapietechnisch
es ist, kann ich dir jetzt keinen Begriff geben. Wenn ich dir sage, es ist Gott sei Dank viel besser geworden. Viel, viel besser. Viel. Mhm. Ich habe jetzt selber mir so Limits gegeben, wenn ich Kopfschmerzen habe, wenn es in 2 Wochen nicht weg ist, dann gehe ich erst zum Arzt.
Bei mir waren es so theologische Themen, irgendwelche urphilosophischen Fragen, die man sich so gar nicht so vorstellen kann, die sich unbedingt beantworten musste. Es war ganz andere Sachen. Es war so die ganze Zeit so dieses Kämpfen mit mir selber, bin ich ein guter Mensch, bin ich ein schlechter Mensch, das waren so solche Sachen. Es ist ja lächerlich, aber es ist lächerlich im übertragenen Sinne, aber vom Gefühl her ist es was anderes. Oder Gefühle, deswegen kann man Gefühle nicht so ernst nehmen. Wenn dein Körper einfach so mit Angst und mit Gefühlen einfach um sich schlägt.
Ja.
Du kannst dich einfach null drauf verlassen, Bruder. Wenn es wirklich nach unseren Gefühlen geht, Bruder, wir gehen ja Meier. Wir gehen ja wirklich kaputt. Stell dir vor, du würdest auf diese ganzen Ängste wirklich so eingehen, als wäre das so die Wahrheit.
Ja, man wird durchdrehen.
Bruder, du wirst durchdrehen und du wärst eigentlich tot, Bruder. Die Notaufnahmen und die ganzen Sachen, weißt du?
Ja.
Deswegen, eines der wichtigsten Lektionen, die ich gelernt habe, ist zu verstehen, dass deine Gefühle sind nicht so wichtig, wie du denkst. Also, sich da rauszunehmen und da rauszutreten, ist eine sehr wichtige Lektion, den Fokus zu shiften. Diese Fähigkeit alleine, diesen Fokus, den du hast, und diese Konzentration, die du hast auf deine Gefühle, zu ändern auf das Hier und Jetzt. Das Leben passiert jetzt. Ich rede mit dir jetzt. Selbst wenn ich jetzt Panik kriegen würde, ich würde meinem Kopf sagen, okay, dann habe ich jetzt gerade Angst, aber ich rede hier mit Sedin und mache jetzt gerade die Podcast-Folge. Wir ziehen das durch. Und ich ziehe das durch, während ich Angst habe, und du wirst merken, ich merke dann, wie die Angst von alleine weggeht und plötzlich bin ich voll drin im Podcast, Man lernt damit umzugehen.
Gott sei Dank, ja.
Aber ich finde es krass, dass du es so komplett so alleine geschafft hast. Du hast dich komplett im Kopf durch von der Schlinge gezogen. So.
Weißt du, wer mich verstanden hat?
Wer?
Bei einem FaceTime-Telefonat, wenn du dich erinnern kannst.
Wer?
Du.
Wie?
Wo ich dir das, was ich gerade alles erzähle, kurz und knapp in 10 Minuten verpackt habe.
Ja.
Hast du bei einem FaceTime-Call Verständnis gezeigt. Du kannst ja auch nicht riechen, dass es mir schlecht geht. Wenn du mich fragst, wie geht's dir, sag ich, gut, Bruder.
Aber du hast, so wie du darüber geredet hast, ich glaube, wir waren zeitgleich in unserer Phase. Aber so wie du darüber geredet hast, habe ich mir gedacht, dem kann es nicht gut gehen. Ja. Ich hab's so gehört, wie du so Sachen erzählst, und ich habe mir gedacht, unmöglich geht es dem gut. Unmöglich. Ja. So in meinem Kopf. So.
Ja.
Ich glaube, Leute denken, nur wenn man sich anmerken lassen, ist so trügerisch, Bruder. So, besonders muslimische Männer, Bruder, können das so gut verstecken.
Ja.
So extrem gut verstecken. Ich bin halt ein schlechter Lügner, mir merkt man das so in meinem Gesicht öfter an.
Ja, ja, ja.
Aber was ich gemerkt habe, ich sag dir jetzt, was ich gelernt habe in der Zeit. Ich habe mich selbst mit meinen eigenen Gedanken in etwas verheddert, und Shaitan nutzt das ja immer sehr gern aus. Shaitan hat ja immer grundsätzlich, gibt immer so Einflüsterungen und Waswasa. Aber die Nefs macht ja auch selber Einflüsterungen. Allah sagt das auch im Koran. Ich habe schon von Anfang an gewusst, dass ich mich selber mit meinem eigenen Kopf in etwas rein verkopft habe. Und ich habe dann, je mehr habe ich mich dann so in der Verhaltenstherapie mehr mich damit beschäftigt, wie das genau funktioniert, desto mehr habe ich so ein Modell irgendwie aufgebaut, wie diese Beziehung zwischen Nefs, Waswasa, Gedanken und mir selbst funktioniert als Modell allgemein. Damit ich mir das vorstellen kann. Wenn ich es mir nicht vorstellen konnte und es nicht in Worten erklären konnte, dann hatte ich das Gefühl, ich kann keine Lösung dafür finden. Deswegen war es für mich so einfach, so direkt zu sagen, ich gehe und mache Verhaltenstherapie, weil ich eine Lösung haben wollte. Ich habe das wie eine Aufgabe gesehen. Für mich war das nicht so, ich halte das jetzt aus und irgendwie bleibt das jetzt ein paar Monate und dann ergibt sich das. Bruder, ich wollte jetzt eine Lösung. Ich wollte gestern eine Lösung haben. So war das.
Ja.
Und ich war bereit, wirklich das so schnell wie möglich so die Lösung zu machen, damit ich wieder funktioniere. Verstehst du? Es ist so ironisch, weil deine Angst hat dich dazu geführt, dass du zu einem Arzt gehst. Meine Angst hat dazu geführt, dass ich mich selber noch mehr dazu gedrängt habe, zu funktionieren. Ich habe gemerkt, wie viel der Islam geholfen hat, indem er diese Glaubensgrundsätze, die ich hatte, einfach entfernt hat. Dass ich perfekt bin oder dass ich dieses Perfektsein anstrebe, dass ich alles weiß, dass Allah mir überhaupt irgendwas schuldet im Sinne von, dass er sich mir jetzt so als echt beweisen soll und kann. Weil ich für mich war so, es muss alles Sinn ergeben im Dien, perfekt irgendwie, logisch aufs kleinste Detail, nicht mal so allgemein, sondern aufs kleinste Detail. Und wenn es nicht so ist, ja, weißt du, dann ist alles so problematisch so im Islam. Und mein Cousin, alhamdulillah, ich konnte mit ihm sehr viel reden, weil er hat auch etwas Ähnliches durchgemacht und der ist in der Hinsicht viel weiter. Der hat mir das so brutal so erklärt, hat mir gesagt, schau, Allah schuldet dir gar nichts.
Ja.
Allah ist dein Herr. Er ist der Schöpfer. Du bist derjenige, der ihn braucht. Er muss sich vor dir gar nicht erklären. Der Koran braucht euch auch gar nicht sich selbst zu rechtfertigen. Und Allah, und der Koran sagt das auch über sich selbst. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِهِ بِكَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Der Koran leitet Leute recht mit ihm und bringt Menschen in die Irre. Derselbe Koran selber bringt Menschen in die Irre und er bringt nur diejenigen in die Irre, die in ihrem Herzen korrupt sind. Diejenigen, die schon im Vorhinein eine Krankheit haben und nur das Negative sehen wollen und nur diese Welt so haben wollen, wie sie sich's vorstellen. Wie nach ihrer Weltvorstellung. Wenn der Koran nicht nach der Weltvorstellung aussieht und aussieht, wie ich es haben will, nach meinen Wertvorstellungen, nach meiner Weltvorstellungen, dann will ich ihn nicht haben, so auf die Art und Weise. Und der Koran und Allah sagt, geh, ich brauch dich gar nicht. Antumul fuqara'u ila Allah, ihr seid die Armen gegenüber Allah, sagt Allah im Koran. Und das zu checken, und das musst du denken, ich als jemand, der so den Islam studiert, ich denke mir so, ich habe diese humble Einstellung, nein, ich bin Muslim, ich bin ergeben. Stell dir vor, ich sitze da und ärgere mich, dass so Sachen nicht so Sinn ergeben, wie ich es haben will, so auf die Art und Weise.
Und wer bist du?
Wer bin ich?
Ja.
Wer bin ich eigentlich?
Ja.
Und der Islam hat mir halt in der Hinsicht geholfen, indem er diese Grundglaubenssätze, die ich von klein auf irgendwie aus irgendeinem Grund aufgebaut habe, einfach auseinandergenommen hat. Warum versuchst du überhaupt perfekt zu sein, wenn du es gar nicht sein kannst? Wer bist du überhaupt?
Ja.
Und wie willst du überhaupt vermeiden, dass jemand über dich sagt, du bist ein schlechter Mensch oder nicht? Die Propheten alle wurden als korrupt bezeichnet von ihren Leuten. Ihr ganzes Volk hat gesagt, ihr seid alle schlechte Menschen. Weißt du? Der Prophet, sozusagen, wie er gelitten hat. Alle Propheten waren eigentlich so Kriminelle in ihrer Gesellschaft. Die hatten den miesesten Ruf. Und nicht der so da sitzt und so besessen ist davon, dass Leute gut über ihn reden oder was auch immer. Und Allah sagt, meine beste Schöpfung auf dieser Erde, über sie wurde schlecht geredet. Über was machst du dir bitte Gedanken? Wovon redest du eigentlich? Also ich sehe, der Islam löst Mental Health, so löst diese Probleme, so Angst etc. auf diese Art und Weise. Hauptsächlich durch, indem er unsere Erwartungen und unsere Glaubenssätze ändert. Ich bin überzeugt, Angst und Trauer kommt aus einer Einstellung heraus. Das glaube ich immer noch. Also, wenn du jetzt das Gefühl hast, du hast Angst und du musst jetzt da irgendwo hinlaufen, also meiner Meinung nach, von dem, was ich vom Koran studiert habe, jetzt die islamische Antwort wäre es, zu sagen, okay, ich habe Angst. Es liegt an Allahs Hand, ich gebe mein Bestes. Okay, mein Kopf sagt mir jetzt, eigentlich das Logische ist es oder das Vernünftige ist es, dass das nicht das Richtige ist, das Verhalten. Und ich weiß, dass es nicht der Fall ist. Khalas, dann entscheide ich mich in der Situation, mitten im Schmerz, mitten im Dreck, dafür da zu sitzen daheim und nicht den Arzt zu rufen. Und es fühlt sich widerlich an. Widerlich. Absolut widerlich. Aber ich vertraue auf Allah. Egal, was jetzt passiert.
Du hast mir mit einem Video auch viel geholfen. Mit einem. Ich kann mich nicht genau erinnern, wie es war, aber auf jeden Fall hat jemand, das war kein Video, das war eine Fragerunde, jemand hat dich gefragt, wie gehst du mit Krankheit um, wenn du zum Beispiel eine Krankheit hast oder
ja.
Du weißt, dass du stirbst oder sowas. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und du hast geantwortet, so in der Art hast du geantwortet, ich gehe damit so um, weil ich weiß, dass dieser Körper nicht mir gehört.
Habe ich das
gesagt? So ähnlich hast du geantwortet.
Ja.
Ich weiß, dass...
in meiner Fragerunde.
Ja, genau. Ja, mit dem Körper. Wie hast du geantwortet? Du hast irgendwie, so in der Art hast du geantwortet, der Körper gehört nicht dir. So, das, was Gott entscheidet mit ihm, das ist nicht...
Weil du es gehört dir
nicht. Das hast du nicht
entschieden. Ja, du machst ja Angst um diesen Körper, wenn er will, dass dieser ganze Arm da verschwindet, dann soll er es auch doch machen.
Ja.
Ist gar nicht dein Eigentum, oder?
Genau, was so hast du es. So
was beschwerst du dich über das Eigentum Allahs?
Genau. Das wäre wie, wenn ich mich beschwere, warum da hinten jemand die Scheiben vom Haus weghaut.
Ja. Das sind nicht deine Scheiben.
Mein Ding, ja. Das
sind nicht deine Scheiben. Ein Problem, was ich habe, was im Umgang mit diesen Themen ist in unserer Community, ist, die Leute gehen immer davon aus, dass es direkt eine Jinn-Sache ist. Und verwenden 100 Formeln von Ruqya, damit das den Leuten hilft. Und ich denke, das hilft den Leuten kurzfristig, aber eben weil sie nicht genug informiert sind über solche Ängste und solche Mechanismen und wie die Nefs selber mit einem Waswasa macht und dieses Thema Zwangsgedanken, dieses Konzept Zwangsgedanken, ist ja eigentlich dasselbe wie Waswasa im Islam. Waswasa ist eigentlich gleich Zwangsgedanken und über Zwangsgedanken gibt es sehr viel Arbeit, gibt es sehr viel Literatur, wie man damit umgeht und wie sie das, es wurde sehr stark recherchiert und vieles davon wissen viele Leute, viele nicht, und wenn jemand dann zu jemandem hingeht, besonders Muslime, und ihnen wird Ruqya empfohlen und sie können es gerne machen und sie merken, es hilft ihnen nicht, dann meistens sind die schon so unbeholfen, weißt du? Mhm. Und sagen denen, ja, schau, irgendwas stimmt mit dir halt nicht so. Irgendwas machst du irgendwie falsch, du glaubst nicht wirklich so daran. Und Bruder, was soll ich dir sagen? Stell dir vor, du bist so kaputt auf die Art und Weise und dann sagt noch jemand zu dir, dein Iman ist auch noch schlecht.
Aber eine Frage habe ich. Das Gleiche, was du gerade erwähnst, ist doch genau der gleiche Fall, wie wenn ich am Beten bin und komische Gedanken gerade in meinen Kopf kommen.
Ganz genau, das ist dasselbe, eins zu eins dasselbe.
Zwangsgedanken,
du kriegst sowas, was...
Ich denke an die
dümmsten Sachen. An die dümmsten Sachen. Normal,
was nicht mal erwähnt.
Ganz genau. Aber im Vergleich zu deiner Krankheitsphobie nimmst du die Gedanken gar nicht so ernst. Verstehst du?
Ja.
Aber es gibt Leute, die das ernst nehmen und die können nicht beten. Die kriegen Angst beim Beten. Kannst du das vorstellen? Die Leute sitzen da, beten und kriegen Angst beim Beten. Packen das Beten nicht an sich. Weil sie diese Gedanken so ernst nehmen.
Ja.
Und Leute gehen dann automatisch davon aus, okay, es muss ein Jinn sein, der dich packt. Wobei es einfach Waswasa ist. Waswasa kommt von Shaitan und von Jinn.
Das sind Einflüsterungen.
Einflüsterungen, ja. Aber das ist auch der Einfluss, den Shayatin auf einen haben. Dass sie dir Einflüsterungen geben. Aber Einflüsterungen kommen nicht nur von Shaitan, sondern auch von der Nefs.
Ja.
Dass sie dir diese Sachen einflüstern und das mit dir machen. Und wenn sie es mit dir machen, dann muss man auch damit umgehen können. Aber weil viele nicht wissen, wie man damit umgehen können, äußert sich das dann in die krankesten Sachen. In Zwänge, in Angstzustände, in Panikattacken, in 100 anderen Sachen. Und dass wir als Gemeinde Sachen wie Schizophrenie, ADHS oder OCD oder wie auch immer, was alles da draußen gibt, es gibt sehr viel Literatur zu diesen Sachen, die man sich anschauen kann, und sie im Kontext vom Islam in den Sachen von Nefs und Waswasa zu recherchieren, ist möglich. Es gibt sehr viel Arbeit davon, die man davon Gebrauch macht, aber die herkömmlichen Imame wissen halt nichts davon, weil sie aus unseren Ländern, aus diesen Ursprungsländern kommen, wo du erwähnt hast, deine Eltern oder meine Eltern aus einer Überlebenskultur kommen.
Ja, die keine Zeit für...
Oder, die haben doch keine Zeit dafür. Schau dir die Palästinenser an. Weißt du, die machen ein Trauma nach dem anderen durch. Die haben nicht jetzt Zeit, sich zu überlegen, wie XYZ jetzt ist. Weißt du? Die müssen jetzt überleben.
Ja.
Erst jetzt mit unserer Generation können wir schauen, wie man mit solchen Themen umgeht. Und während Ruqya ein gutes Mittel ist, damit Leute sich beruhigen, damit Leute im Raib auf jeden Fall eine Linderung bekommen, ist es oftmals nicht die Lösung. Und die Leute, die das hören, würden sich denken, Bruder, wie kannst du so etwas sagen? Wie kannst du so etwas sagen? Das ist doch nicht richtig. Bruder, es ist halt so. Ich habe das ja gehabt, Bruder. Als ich Angst gehabt habe, es hat nicht gereicht, einfach nur Koran zu hören. Yani, ich habe ja eine falsche Einstellung zum Leben an sich. was mir Angst und Trauer bereitet. Wie hilft es mir, einfach nur Koran zu hören, dass das löst? Verstehst du, was ich meine? Yani, ja, wenn ich denke, yani, es ist so, wenn jemand sagt, Bro, du bist arrogant, okay? Du bist so arrogant, du hast viel von dir selber. Hör ein bisschen Koran, einfach nur so hören. Ich lese ein bisschen Luqa über dich und dann geht's dir wieder gut. Genau. Du musst ja schon drüber nachdenken, oder?
Ja.
Du musst ja etwas an dir selbst ändern. Der Koran gibt dir, es geht um den Inhalt des Korans,
ja,
die du ja umsetzen musst und wo du an dir selbst arbeiten musst, weißt du? Stell dir vor, die Fliesen sind kaputt, so auf deiner Baustelle, ja, und jemand sagt, weißt was, ich nehme jetzt Koran, ich schalte jetzt so Lautsprecher an und wenn ich morgen zurück bin, ist das Badezimmer so saniert. Wie soll das gehen?
Dann will ich Umsatz verlieren.
Ja, Bruder, wie soll das gehen? Ja, aber weißt du, was das Problem ist? Leute trauen sich das nicht zu sagen, weil sie Angst haben, respektlos gegenüber dem Koran zu klingen. Weil aus irgendeinem Grund sagen sie, den Satz zu sagen, das hilft nicht, gemeinsam mit Koran in einem Satz, fühlt sich falsch an. So als ob du dich über Allah und den Koran lustig machst. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Oder nicht ernst nimmst oder die Macht des Korans so etwas zur Uhr runtersetzt. Verstehst du, was ich meine? Aber das stimmt ja gar nicht,
Bruder. Aber die Macht ist es, das umzusetzen.
Die Macht ist es ja, dass du verstehst, dass du Tadabbur machst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja im Koran, denken sie nicht tief über den Koran nach. Am ala qulubin aqfaluha. Oder ist auf den Herzen verschlossen, ein Verschluss angesetzt, circa übersetzt. Ich sage nicht, dass der Koran keine spirituelle Einfluss auf dich hat. Du hast das sicher. Du fühlst dich ruhiger. Es ist top für die Sekunde. Aber wir reden jetzt hier über nachhaltige Veränderungen für dein Leben. Weil diese Angstzustände sind nicht etwas Magisches. Das meine ich ja. Wir haben diese Vorstellung in der islamischen, ja, unter Muslimen, dass diese Dinge irgendwie so magisch sind. Du hast diese Angst, weil dich irgendwie etwas angefasst hat, so. Ausschließlich. Das ist der einzige Grund, warum du Angst und Trauer hast, so regelmäßig. Du bist depressiv, tief depressiv, du hast ständige Angst um Sachen, weil irgendwas Magisches dich ruiniert hat. So von einem Tag auf den anderen. Bruder, das stimmt einfach bei vielen Fällen nicht. Bei vielen Fällen hast du eine so falsche Einstellung vom Leben und von dir selber, dass das ständig das bei dir verursacht. Ich meine, ich kenne mich nicht mit allen Situationen aus. Ich kenne mich nicht mit allen Sachen aus. Ich kenne mich zum Beispiel wenig mit Schizophrenie aus. Zum Beispiel.
Mhm.
Aber ich weiß von Fällen, wo es einfach auch bei Nichtmuslimen einfach verschwunden ist mit dem Alter. Weißt du? Und das gibt einem zu denken und es gibt Studien dazu. Und wenn es Studien dazu gibt von Leuten, die nicht Muslime sind, die aus daraus kommen, dann zeigt es dir bereits, dass es ein Studium von Nefs ist, ein Studium vom Selbst, das involviert ist. Und ich spüre das ja in meinem eigenen Leib, Bruder. Der Moment, wo ich meine Einstellung zu vielen Sachen geändert habe, die Angst und die Trauer waren einfach weg.
Ja.
Verschwunden. Und was wir brauchen, was wir benötigen, ist Menschen, die sowohl im Dien gut informiert sind und auch gleichzeitig auch sich nicht scheuen, diese Therapieangelegenheiten auch zu verstehen. Und auch das Konzept Therapie sollte man auch nicht so tabuisieren, weißt du?
Bruder, das
ist, aber es ist nicht bei für mir jeden.
Ganz, ganz lange vorbei. Ich hatte nie diesen Gedanken. Vielleicht als Kind, wenn man gehört hat, der geht zu irgendeiner Therapie, dachte man, boah, das ist krank.
Der ist gestört. Der ist gestört.
Ja, ja. Aber Bruder, ich habe leider bis heute war ich noch nicht in Therapie. Ich habe einmal mit einem telefoniert nur. Nach diesem Telefonat, ich habe am Telefon gesagt, hey, ich habe Kopfschmerzen, ich glaube, ich habe Gehirntumor, ich habe Krebs, ich werde sterben, habe ich ihm am Telefon gesagt. Er hat am Telefon, er ist geschult dafür, dass du in einem Gespräch, ob telefonisch oder persönlich, glücklicher und besser rausgehst. Er ist einfach geschult dafür. Und er hat es geschafft, am Telefon, ich habe ihn tippen gehört, wie er mir eine Statistik rausgeholt hat, wie wahrscheinlich es ist in dem Alter. Und ich habe ihm noch gesagt, ich habe vor 2 Monaten ein MRT vom Kopf gemacht. Dann hat er noch rausgegoogelt, wie wahrscheinlich ist es, dass man innerhalb von 2 Monaten einen Tumor kriegt, der lebensbedrohlich ist, im Alter von 25 und hin und her und bla bla bla. Und er hat es irgendwie geschafft, auch mit seiner Sympathie, mit seinem geschulten Mundwerk oder wie auch immer, dass Bruder, ich einfach nach dem Telefonat extrem glücklich war.
Ja, Bruder,
ich aber ich sage eine Sekunde danach.
Bruder, ich sag dir ehrlich, er hat dich nicht ernst genommen, deswegen.
Ja, aber Bro, dieses Telefonat hat mir geholfen.
Und hat dir geholfen,
wie,
ja.
Wie ist es dann, wenn man wirklich jede Woche vielleicht mal sich eine Stunde Zeit nimmt und dahin geht? Das werde ich bestimmt noch machen. Vielleicht werde ich es auch nicht machen. Mir geht es Gott sei Dank.
Wallah, schau, es kommt gar nicht drauf an. So. Jeder macht Therapie auf seine eigene Art und Weise. Es kommt drauf an, wer dir helfen kann, weißt du. Wenn du in deinem Umfeld genug Leute hast, die das erlebt haben, was du erlebt hast, und das irgendwie nachvollziehen können, dann brauchst du ja gar keine Therapie. Mhm. Es geht einfach nur darum, von wem lässt du dir helfen und von wem lässt du dir nicht helfen, weißt du? Es kann die Familie sein, es können die Freunde sein, aber Hauptsache es gibt jemanden, der dir helfen kann. Und wenn es niemanden gibt, Bruder, wenn es niemanden gibt und du brauchst eine Antwort, um besser zu gehen, Habib, warum nimmst du nicht die Therapie? Warum nicht? Es ist viel wichtiger, dass der Durchschnittsmuslim in der Lage ist, dieses Verständnis zu zeigen, im Sinne von wenn jemand das hat, dann ist es nicht ein Anzeichen dafür, dass der Iman schwach ist. Verstehst du? Mhm. Weil es ist eher so, dass sie einfach nicht wirklich wissen, wie sie damit umgehen. Wie sie einfach mit Gedanken oder mit anderen Sachen umgehen sollen oder mit ihren eigenen Trauma. Sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und glaub mir, du hast es ja selber erkannt, wenn dein Körper Amok läuft, dann weißt du nicht, was du tust, Bruder. Du weißt einfach nicht, was du tust. Wenn dein Körper und deine Gefühle Amok laufen, du weißt gar nicht, was du machst. Und das ist es, was die Leute
wissen. In dem Moment bist du nicht Herr deiner Sinne.
Du bist nicht Herr deiner Sinne.
Das ist die größte Angst im Leben, gell?
Ja, aber schau, Leute, die nicht Herr ihrer Sinne sind, sind auch im Islam von Sünden und von Verantwortung sogar ausgenommen.
Ja, aber trotz dessen habe ich Angst in irgendwann, dass irgendwas kommt, dass ich gar nicht, das war lange auch eine Angst von mir, dass ich die Herrschaft meiner Sinne verliere.
Ja, ich hatte das auch.
Und ich hab mir ganz ehrlich gedacht, wie ist es, wenn ich nicht bestimmen kann, ob ich jetzt Wasser trinke oder ob ich jetzt rausgehe,
ja.
dass ich einfach nicht gesund bin.
Ich weiß, was du meinst.
Boah, das war auch eine krasse Zeit.
Aber genau,
Gott sei Dank, diese Zeiten sind so gut wie um.
Alhamdulillah,
bei dir und bei mir.
Alhamdulillah.
Und es wird Gott sei Dank besser und inshallah hilft es den Leuten auch.
Inshallah, wichtig ist, dass für jeden, der jetzt da hinhört, es wird auf jeden Fall besser. Ja. Und wallah, es ist so seltsam, das zu sagen, weil ich wirklich in einem Ort war, wo ich mir selber gedacht habe, Bruder, es steht mir bis hierher, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, oder alles ist einfach Dreck, alles ist Dings, alles, wirklich alles.
Wie viele Menschen gibt es,
die Hoffnung
jetzt
haben,
gerade,
die jetzt gerade voll auf ihrem,
genau
auf ihrem Zenit sind, die jetzt auf diesem Punkt sind, weißt du? Aber wallahi, 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 ich kann es dir versprechen, Es wird besser. Wallahi, ja. Es wird besser.
Wir haben es gleichzeitig gesagt.
Es wird besser. Es ist manchmal, das Einzige, was es manchmal braucht, ist es, wirklich stark zu sein, wirklich zu sagen, einfach nicht kämpfen, sondern zu akzeptieren.
Ja.
Zu akzeptieren und zu sagen, ja, passt, dann ist es vielleicht so. Dann ist es halt so vielleicht. Und trotzdem sein Leben weitergehen. Und trotzdem diesen Pfad zu gehen. Und trotzdem diesen Weg zu gehen. Und trotzdem bei Allah, sich auf Allah subhanahu wa ta'ala zu verlassen und zu sagen, wie es kommen soll, soll es kommen. Und ich mache jetzt in dieser Sekunde, wo ich jetzt bin, diese Gedanken sollen von mir aus kommen. Ich konzentriere mich auf mein Leben jetzt. Ich entscheide mich trotzdem, jetzt zu leben, jetzt zu beten, jetzt die Sachen zu machen, die ich machen will, und komme, was komme.
Das erinnert mich an etwas. Ich weiß nicht, ob das hast du mir, glaube ich, sogar mal gesagt, oder es ist eine Sure, ich weiß es nicht genau. Das kannst du mir vielleicht jetzt erklären. Aber irgendwo habe ich mal gelesen oder gehört, etwas in der Art, Gott ist der beste Planer.
Ja, natürlich.
Und Bruder, warum überlege ich, wenn man so mit klarem Verstand darüber nachdenkt, warum denken wir überhaupt über irgendwas noch nach so? Gott ist der beste Planer.
Und ja, weil Angst und Trauer das mit dir macht, Bruder.
Ja, aber jetzt so, ich bin gerade nicht in einer Angst, nicht in einer Trauer, ich bin gerade so auf nüchternen Kopf, abseits von Ängsten, Paniken und allem. Jetzt denke ich mir einfach, Bruder, Gott ist der beste Planer. Was haben wir überhaupt noch nachzudenken? Einfach annehmen, so wie es ist, und man soll versuchen, weiterzukämpfen und sein Leben weiterzuleben. Für seine Familie da zu sein, Menschen zu helfen, wenn man kann. Und Gott ist der beste Planer. Der Plan wird der beste sein. Fertig.
Fertig, aber ich sag mal so. Es ist einfach gesagt, aber wenn du mal mit dem ganzen Hals wirklich in diese Angst steckst, dann hinterfragst du vieles. Aber وَحِينَ الْبَأْسِ, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, حِينَ الْبَأْسِ, mitten in dieser Schwierigkeit,
Da zeigt sich der echte Iman. Und da wirst du auch merken, wer dann diesen eisenharten Willen und diesen Tawakkul wirklich hat. Weil wenn du dich in dieser Situation trotzdem für Allah subhanahu wa ta'ala entscheidest, Allah belohnt dich mit einem Iman, deinem Tawakkul und einem Herzen, das ihm nahe steht, wie nichts anderes zuvor. Weil hinter jeder Prüfung, hinter jedem Schmerz, wo du es überwindest, steckt dann eine neue Seite von dir, die sich bessert.
Ja, Bruder, das spüre ich am eigenen Leib.
Bruder, schau, yani, du bist viel ruhiger geworden, bist viel besinnter geworden, du hast gemerkt, viel Sachen viel wichtiger als vorher. Bruder, der Prophet sagt, jemand, der ein Körnchen, ein Dharra von Arroganz in seinem Herzen hat, wird nicht Jannah sehen. Stell dir vor, ich wäre mit dieser Einstellung durch mein ganzes Leben gegangen, hätte Islam studiert und mich für den ärgsten Checker gehalten. Und Allah und einer der ersten, die in Jahannam gehen, laut einem Hadith, sind Leute, die das Ganze gemacht haben, so Islam und so weiter vorbeigebracht haben, aber nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Sondern damit die Leute über dem was sagen, so auf die Art und Weise.
Ja.
Hat sich das dann gelohnt? Oder würde nicht jeder sich dann in der Situation 100 Panikattacken wünschen, damit sie nicht so blöd dastehen dann in der Akhira? Ja. Und das ist die Perspektive, die ich einfach Leuten mitgeben kann, bei solchen Sachen, dass selbst wenn sie das erleben, du weißt nicht, wovon Allah subhanahu wa ta'ala dich so bewahrt hat.
Ja.
Durch diese Herausforderung und durch diesen Test. Du weißt nicht. Ich bin nicht allwissend in der Hinsicht, ich kann nicht für jeden Fall sprechen, aber ich möchte glauben, dass wenigstens die Leute, die diesen Podcast hören, in der Lage sind, das zu tun. Und wenn ihr Veränderung haben möchtet, mit dem Umgang von mentaler Gesundheit in unsere Community geht, dass Leute sich nicht schämen, zu sagen, ich finde keine Antwort, anstatt zu sagen, ich bin hilflos, weißt du? Das meine ich ja. Wenn jemand sagt, ich hole mir Hilfe bei der, wenn sie sagen, ich hole mir Hilfe bei einer Therapie, dann haben sie das Gefühl, ich bin so unwissend, weißt du?
Mhm.
Aber Bruder, wenn du zum Scheich gehst, gehst du ja auch zur Therapie.
Ja.
Wenn du zum Scheich gehst für Ruqya, machst du ja auch Therapie. Wenn du mit deinen Eltern fragst, wenn du deinen Freunden nach Ratschlag fragst, dann machst du ja auch Therapie, Digga.
Mhm.
Weißt du? Es geht ja nicht darum, es geht darum, eine Antwort zu finden. Und egal woher die Antwort kommt, Hauptsache, es geht dir besser im Endeffekt. Und wir brauchen auch niemanden dazu zu zwingen, in Therapie zu gehen. Weißt du?
Nein, bestimmt nicht.
Es reicht einfach, wenn sie sagen, dass sie auch mit ihren Freunden reden, wenn sie das Gefühl haben, sie fühlen sich nur wohl genug, mit Freunden jetzt darüber zu reden, die wollen jetzt nicht mit irgendjemandem Fremden reden oder was auch immer. Habibi, dann passt das auch. Eure größten Vorbilder, die Leute, die ihr am meisten wirklich bewundert, die haben genau solche Sachen durchgemacht. Mental, also besonders diese Leute, die so urinspirierend auf der Bühne reden, wo man sich denkt, boah, wie haut er diese Banger raus, wie haut er diese Sprüche raus. Zu 90%, ich bin fast zu 100% eigentlich, diese Leute haben Sachen durchgemacht.
Oder vor allem, die haben einen anderen Druck als wir denn irgendwie.
Die haben anders, oder die haben das alles durchgemacht.
Ja.
Weil niemand redet so, besonders wenn es ins Herz geht,
ja.
was vom Herzen kommt, landet im Herzen.
Ja.
Und das ist die Situation. Die Propheten haben alle das erlebt. Die Sahaba haben Trauma erlebt und Angst erlebt und Panik gehabt und all diese Sachen haben sie alle erlebt. Die gesamte Gesellschaft in Medina hat all diese, die Sahaba in Medina waren alle genauso wie wir. Sind mit diesen Problemen genauso zu den Propheten gegangen. Ihr müsst euch mal vorstellen, es gab Sahaba, die sind zu den Propheten hingegangen, genauso mit solchen Issues wie du und ich. Wir vergessen das, für inshallah. Wenn du mal so Sachen durchgehst, lass dich nicht runterkriegen und Allah subhanahu wa ta'ala ist bei dir. Schau, dass du dich auf ihn verlässt, mitten in der Angst, mitten im Schmerz. Und inshallah schaffen wir es als muslimische Gemeinde, als Ummah, inshallah, dass wir damit besser umgehen. Es wäre jetzt eine längere Folge, gib mir auf jeden Fall Feedback, ob das von der Länge her zu lange ist. Aber es war mir ein wichtiges Thema, deswegen wollte ich mich jetzt nicht so einschränken. Barakallahu fikum, das war Salamu Kalam und bis zur nächsten Folge, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
عليكم السلام ورحمة الله.